Ich möchte euch auch eine Frage über eure Zukunft stellen. Wir kennen ja unsere Zukunft nicht. Manchmal ist das auch gut so. Aber die Bibel sagt uns ja auch einiges über die Zukunft. Und die Frage ist, was erwartest du? Was siehst du von der Zukunft, die vor uns liegt? Welche Sicht hast du über deine Zukunft? Siehst du Leid oder Zerstörung? Siehst du schlimme Zeiten kommen? Kann ja sein, die Zeiten sind nicht gut, stimmt's? Ich kann euch keine rosigen Zeiten versprechen. Siehst du den Dritten Weltkrieg? Vor einiger Zeit gab es mal eine Prophetie, dass der Dritte Weltkrieg kommt. War ziemlich detailliert beschrieben. Siehst du den? Man muss natürlich vorsichtig sein, weil ich weiß diese Prophetie, weil keiner die Frau kennt, die diese Prophetie gegeben hat. Es kennen nur einige, die sie kennt. Und deshalb ist es schwer, das zu prüfen. Ich kann auch nicht sagen, dass es nicht kommt. Siehst du Niedergang, schwere Zeiten? Bob Dylan, der jetzt den Nobelpreis bekommen hat, der spricht von schweren Zeiten. Es kommen schwere Zeiten in einem Lied, The Times They Are Changing. Und er sagt auch, der Fluch ist noch nicht gebrochen. Und ich habe das letztens gelesen, den Text mir zum ersten Mal so richtig durchgelesen. Da habe ich gedacht, lieber Bob, das siehst du verkehrt. Der Fluch ist gebrochen in Jesus. Amen. Und er sagt, der Fluch ist noch nicht gebrochen. Doch, er ist gebrochen. Was sehen wir? Ja, was sehen wir? Einige Dinge kann ich nicht beurteilen. Bei einigen Dingen tue ich mich schwer. Aber ich möchte heute mit euch einen Blick in Gottes Wort werfen. Biene, kannst du bitte mal die Präsentation an die Wand schmeißen? Und ich sehe Zeiten der Wiederherstellung. Damit sage ich nicht, dass das andere nicht ist. Manches weiß ich einfach nicht und kann es nicht beurteilen und will es auch zurzeit gar nicht. Als Pastor soll man ja, muss man eigentlich immer alles beurteilen und manchmal geht das gar nicht. Auch ein Pastor schafft das nicht immer. Ich kann auch nicht immer zu allem sagen, gut, schlecht. Manches muss man abwarten, manches muss man bebeten, manches muss man betrachten. Aber Gottes Wort sagt etwas. Und Zeiten der Wiederherstellung. Es kommen Zeiten der Wiederherstellung. Als Petrus, der Apostel Petrus, seine zweite Predigt gepredigt hat, die erste hat er ja am Pfingsttag gepredigt, die zweite, dann als er, nachdem er mit Johannes den lahmen Mann an der sogenannten schönen Pforte des Tempels geheilt hatte. Und dann hat er gepredigt. Und er hat natürlich von Jesus gepredigt und von der Erlösung, ist ja klar. Und dann hat er folgendes Wort gesagt, unter anderem, und er predigte zunächst, allerdings ist Jesus, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt. Das wissen wir. Jesus ist in den Himmel gefahren. Amen. Und dann geht es weiter. Dort nimmt er den ihm gebührenden Platz ein. Ja, da sitzt er. Jesus hat sich zur Rechten der Majestät in den Himmel gesetzt, heißt es. Das ist zur Rechten, das ist natürlich auch ein Bild und heißt, die Rechte ist die Handelnde, die rechte Hand Gottes. Und er nimmt diesen Ehrenplatz ein und er regiert. Er sitzt auf dem Thron. Wir lesen das ja zum Beispiel in Offenbarung 5, wie er auf dem Thron Gottes sitzt, inmitten des Thrones sitzt das Lamm. Bis die Zeit kommt. Und jetzt blickt der Apostel Petrus in die Zukunft, in der alles wiederhergestellt wird, wie Gott es schon seit langem durch seine heiligen Propheten angekündigt hat. Zeiten der Wiederherstellung. Lass uns auf diese Zeiten der Wiederherstellung warten. Lass uns sie herbeisehnen, herbeibeten. Amen. Wenn wir nach dem Willen Gottes beten, erhört er uns. Und das ist der Wille Gottes. Das möchte Gott tun. Und die Gemeinde Jesu, auch unsere Gemeinde, unsere Ortsgemeinde, aber die Gemeinde Jesu, die hat das bitter nötig, stimmt's? Wir brauchen das wirklich. Ich möchte jetzt mal über die Wiederherstellung der Gemeinde Jesu speziell sprechen. Und ich habe da dieses Bild gefunden und das hat mich so angesprochen. Als ich diesen Baum sah, irgendwo habe ich gedacht, ey, der ist genau, der passt genau zu meiner Predigt. Und zwar, ich habe mir diesen Baum angeguckt und dann habe ich an Psalm 1 gedacht, mit dem Baum, der an Wasserläufen gepflanzt ist, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und so ist ein Mann oder ein Mensch, der im Wort Gottes lebt. Aber wenn wir uns den Baum anschauen, ich weiß nicht, ob ihr das alles so gut erkennt, der strahlt. Und von der Gemeinde geht Herrlichkeit aus. Die Gemeinde strahlt und die soll weithin strahlen. Aber wenn wir noch genauer uns den Baum anschauen, und das finde ich richtig prophetisch, dann sehen wir, dass der Baum noch keine vollen Blätter hat. Stimmt's? Also der ist noch nicht so richtig in Blüte. Und ja, Gott hat mir gesagt, das ist ein Bild für eure Gemeinde. Vielleicht für alle Gemeinden so, mehr oder weniger in unserem Land oder für die meisten Gemeinden. Das ist ein Bild für die Gemeinde. Da ist schon etwas da. Der Baum ist da und er strahlt auch. Es ist nicht wahr, dass die Gemeinde Jesu keine Strahlkraft hat. Das stimmt einfach nicht. Aber ich finde, die Gemeinde ist noch nicht in dem Zustand, wie sie sein soll. Wenn ein Baum immer so aussieht, wäre doch nicht gut, stimmt's? Wir freuen uns ja jetzt schon, wo die Blätter von den Bäumen fallen. Jetzt können wir noch einmal die schöne Pracht betrachten. Aber wir wissen, beim nächsten Sturm ist alles weg. Also in der Regel Anfang November, dann ist da nicht mehr viel. Und dann kommt die kahle Zeit. Die geht dann so bis in April rein. Und im Mai schlagen dann die Bäume wieder aus. Aber wir wissen das schon, das kommt. Aber wenn das immer so bleiben würde, wenn man solch einen Baum hätte, dann würde man sagen, der ist nicht gesund. Aber wir haben eine göttliche Verheißung. Wir müssen etwas dazu tun, wie wir auch heute von Bruder Werner gehört haben. Das war ein Bild für Einzelne, aber auch für die Gemeinde. Ja, wollen wir mal schauen, was Gottes Wort so sagt. Nicht lange. Ich möchte heute gar nicht so lange predigen, weil wir wollen heute auch noch andere Dinge hören. Aber ich möchte einige Gedanken weitergeben über die Wiederherstellung der Gemeinde Jesu. Es gibt auch eine Wiederherstellung der Völker. Es gibt eine Wiederherstellung des Volkes Israel. Diese Wiederherstellung, die findet auf verschiedenen Ebenen statt. Und ich möchte gerne mit euch heute etwas betrachten über die Gemeinde. Und der erste Punkt heißt, die Gemeinde wird offensiv die Erde mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllen. Können wir das glauben, dass das wirklich geschieht? Ich war heute Morgen, ganz interessant, in einer Gemeinde in Kremperheide und habe da gedient. Ist keine große Gemeinde, vielleicht 30 Menschen. Und sie wird geleitet von einer älteren Dame, die ist schon Ende 60, schätze ich mal so. Da muss man ja bei Frauen vorsichtig sein. Ich würde das jetzt nicht sagen, aber ist sie bestimmt schon. Und sie, die Frau, die ist im starken prophetischen Dienst. Und ja, habe ich dann gepredigt. Und dann am Ende der Predigt hatte sie einen prophetischen Eindruck für uns als Gemeinde. Sie kennt unsere Gemeinde nicht, sie war noch nie hier. Sie war noch nie hier in diesem Saal. Und einladen, ja. Und dann war es ganz interessant, dass sie den Saal geschildert hat. Die hat gesagt, mit dem Eingang, der an der Seite ist, und dem Mittelgang und so. Und dann sagt sie, da kamen viele Menschen, viele, viele Menschen kamen hier in diese Gemeinde rein. Und vorne am Eingang standen Frauen aus unserer Gemeinde. Sie hat jetzt nicht geschildert. Ich kann nicht sagen, du warst das, du und du, weiß ich nicht. Frauen, die hatten Kerzen in der Hand, also so große Kerzen. So mit so einem, wie heißt das, Tropfschutz da irgendwie. Und diese Frauen mit diesem Tropfschutz, die die Kerzen in der Hand hatten, die waren mit weißen Kleidern bekleidet, die haben die Menschen, die reinkamen, angeschaut und die Menschen mussten dann Waffen abgeben. Sie haben so Waffen und alles Mögliche, was nicht in die Gemeinde gehört, abgegeben. Ist natürlich prophetisch, dass nicht jemand, dass hier jemand mit Waffen reinkommt. Wir haben auch keine Security. Aber mir war klar, was das bedeutet. Das sind die Fürbitter. Das sind die Fürbitter, das sind die Frauen, die beten. Und ich glaube, dass Gott wirklich hier ein Fürbitteteam erwecken möchte. Das hat Gott mir sowieso schon aufs Herz gelegt. Die wirklich beten und aufpassen, dass das Richtige in die Gemeinde reinkommt und nicht das Falsche. Muss man aufpassen, stimmt's? Und dann sah sie, das ging noch weiter, dann sah sie, hat sie genau geschildert, so wie die Stühle hier angeordnet sind. Dann sah sie einen roten Teppich hier in der Mitte. Hatten wir ja mal, ne? Einen roten Teppich mit dunkelrot. So. Und bis hierhin. Und hier vorne war die Kanzel, so, wo ich jetzt stehe. Und hier stand der Herr. Jesus selber stand hier. Halleluja. Also nicht ich, sondern der Herr. Dann hast du noch was über mich gesagt, das möchte ich euch aber jetzt nicht sagen. Oh. Das war positiv. Das war positiv. Okay. Schauen wir aber auf die Gemeinde. Also Gott will Wiederherstellung. Für einzelne Menschen, wir haben das gehört, das ist auch Wiederherstellung. Für die Gemeinde an sich, für unsere Ortsgemeinde. Gott will Wiederherstellung für die Gemeinde Jesu generell. Speziell jetzt auf unser Land bezogen. Ich bin da fest von überzeugt. In und durch Jesus wird alles wiederhergestellt, was in Adam verloren ging. Durch Adam, durch seine Sünde ist vieles verloren gegangen. Sie lebten in Gemeinschaft mit Gott. Alles wird wieder rückgängig gemacht, was Adam verloren hatte. Der Fluch ist nämlich doch gebrochen. Der Fluch ist wirklich gebrochen. Und so können wir diese Wiederherstellung der Gemeinde Jesu wirklich offensiv erwarten. Offensiv. Als Jesus kam, hatte er eine Botschaft. Und die Botschaft hieß, die Königsherrschaft Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes. Ich wiederhole mich ein bisschen. Ich habe das schon öfter erklärt. Ich weiß das. Mache ich ganz bewusst. Und das Reich Gottes ist gekommen. Stimmt's? Das ist jetzt schon da. Natürlich erleben wir, dass das alte Reich des Satans noch nicht gegangen ist. Der Satan akzeptiert das nicht. Und wo die beiden Reiche sich überlappen, da gibt es geistlichen Kampf. Und deshalb, weil Gottes Reich da ist, können wir das Schönste und das Beste und das Stärkste erwarten. Amen. Weil aber auch das Reich des Feindes noch aktiv ist, können wir auch schlimme Dinge erwarten. Beides. Aber wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert. Wir sind nicht einfach da und sagen, ach, das kommt so, wie es kommt. Que sera, sera, whatever will be. Das ist so ein schönes Lied. Aber es ist völlig falsch in der Aussage, völlig daneben. Es ist ein Fatalismus, den wir überhaupt nicht haben sollen. Es kommt nicht so, wie es kommt. Es wird nicht das, was wird. Sondern Gott hat das in unsere Hand gelegt. Sonst brauchen wir gar nicht beten. Beten bedeutet ja, ich finde mich mit dem Status quo nicht ab. Da gibt es ein Status quo, es gibt eine Lage, eine Situation, einen Umstand, aber ich finde mich damit nicht ab. Kommt eben nicht so, wie es kommen soll. Wir sind ja nicht schicksalsgläubig, sondern wir glauben an den Herrn, der durch uns wirkt, der Dinge in unsere Hand gelegt hat, der uns Autorität gegeben hat. Ich möchte nur einzelne Bibelstellen mit euch einfach betrachten in diesem Zusammenhang. Und wir kennen den sogenannten Missionsauftrag oder den Missionsbefehl. Und ich lese den nochmal. Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Warum ich das rot gemacht habe, sage ich euch gleich noch. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben bin ich so stark über dieses Wort alle Nationen gefallen. Ich habe schon tausendmal gelesen den Vers. Kann ich auswendig sagen. Und ich habe, auf einmal fiel mir das auf. Und der Heilige Geist sprach in meinem Herzen, alle Nationen. Ganze Nationen zu Jüngern machen. Klar, Nationen bestehen aus einzelnen Menschen, das ist mir schon klar. Aber manchmal denken wir, ach so, so Einzelne bekehren sich vielleicht mal ein, zwei, drei, wenn sie lieb sind und wir sie ordentlich in den Mangel genommen haben. Dann kommt das mal vor. Können wir das glauben? Können wir unser Denken erweitern? Können wir alte Denkmuster beiseite legen und modifizieren und völlig neu denken? Können wir denken, dass ganze Nationen, dass unsere Nation zum Herrn findet? Können wir das wirklich denken? Oder denken wir an die kleine Herde? Das werden immer nur einige wenige kleine sein. Jesus sagt, alle Nationen, sprecht zu den Nationen. Das heißt, unser Auftrag ist ein größerer als den, den wir derzeit leben. Wir müssen uns aber erstmal anfangen, das vorzustellen, bevor die Wiederherstellung kommt. Ich finde das ganz stark. Dieser Auftrag ist nämlich eingerahmt, wenn wir genau hinschauen, ich habe es vorgelesen, von der Zusage seiner Autorität und Gegenwart und einem direkten Hinweis auf das Ende der Zeitalter. Alle Zeit bin ich bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. So lange ist Jesus bei uns mit all seiner Macht und er sitzt zur Rechten der Majestät im Himmel. Und ich finde das stark. Punkt Nummer zwei heißt, Jesus Christus, der Erbe der Nationen dieser Welt. Wem gehört eigentlich diese Welt? Wir wissen aus der Schrift, dass die Erde und alles, was darin ist, dem Herrn gehört. Steht so in den Psalmen, stimmt? Wir wissen auch, dass Väter ihren Besitz an ihre Kinder vererben, in der Regel. So vererbte Gott der Vater seinen Besitz an Adam, seinen Sohn Adam, seinen Menschen, den er gemacht hatte. Adam war der Beherrscher dieser Welt. Er hat ihn Adam gegeben. Adam war nach Gottes Bild erschaffen. Er hatte den göttlichen Geist in sich. Er hatte den Lebensatem Gottes in sich. Gottes Herrlichkeit bekleidete ihn. Aber dadurch, dass Adam sein Erbe an den Teufel verspielte, ergab sich eine schreckliche Situation. Gott, der rechtmäßige Besitzer der Erde, konnte nicht verhindern, dass sein Widersacher, der Teufel, ganz legal immer mehr von der Erde Besitz ergriff. Und dagegen musste Gott was unternehmen. Das geht nicht. Und Gott hat sich das nicht einfach so angeschaut. Gott hat nicht gesagt, que sera, sera, whatever will be, will be. Nein, Gott hat schon vor Grundlegung der Welt, hat er schon die Erlösung geplant. Das war nicht Gottes B-Plan, das wusste Gott ganz genau. Und er hat schon, steht so in der Bibel im Epheserbrief, ich finde das unwahrscheinlich stark, vor Grundlegung der Welt hat er uns schon auserwählt. Alle, die wir hier sind, euch hat er auserwählt, euch hat er ein Part gegeben in Gottes Plan. Aber wir kümmern uns manchmal um so Kleinigkeiten. Wir streiten uns um die Schatten, anstatt die Wirklichkeit zu sehen. Ich sage das mal so allgemein. Das Volk Israel ist eingesetzt worden von Gott, Träger dieser Hoffnung und Bundespartner Gottes zu sein, um die Welt zurückzuerobern. Und zahlreiche Propheten, viele, viele Propheten, haben wir eingangs gelesen, wie die Propheten es vorhergesagt haben, die redeten, inspiriert von Gottes Geist, dass der Same der Frau, der Messias, kommen würde und er würde das verlorene Königreich wieder aufrichten und so die Absicht Gottes erfüllen. Seine ganze Schöpfung wieder unter seinen Segen zu bringen. Halleluja. Psalm 2, Vers 8. Da spricht Gott, der Vater, zu seinem König, zu dem Messias-König. Und er sagt zu ihm, das ist ein Bild in die himmlische Welt. Da wird der Vorhang zur Seite gemacht. Der Vorhang geht auf und wir schauen auf einmal, was in der geistlichen Welt geschieht. Und Gott, der Vater, sagt, fordere von mir, zu Jesus, zu seinem König. So will ich dir die Nationen zu deinem Erbe geben und die Enden der Erde zum Eigentum. Die Nationen gehören dem Herrn und die sollen dem Herrn gehören. Und Gott hat ein Interesse daran, dass die Nationen zu ihm zurückkehren. Und das geschieht nur durch die Gemeinde. Und da müssen wir groß denken. Natürlich kann ich als Einzelner nicht die ganze Welt zum Glauben führen. Das weiß ich auch. Das ist mir klar. Lauren Cunningham spricht in einem seiner Bücher, wie heißt das Buch noch? Das Buch, das die Nationen transformiert, von der kritischen Masse eines Volkes. Wenn eine kritische Masse in eine Richtung geht, dann wird das ganze Volk gesegnet werden. Wenn Korruption den Großteil des Volkes beherrscht, dann geht das Volk den Bach runter. Korruption führt immer zum Niedergang. Korruption ist eines der schlimmsten Dinge, die es gibt. Keiner darf korrupt sein. Auch als Pastor muss man aufpassen, dass man nicht korrupt wird, sondern dass man rein vor dem Herrn ist. Aber wenn eine kritische Masse eines Volkes dann zum Glauben kommt, dann wird die Nation gesegnet. Könnt ihr das vorstellen? Dann wird die Nation gesegnet, dann sprechen wir zur ganzen Nation. Wir haben einen Auftrag für die Nation. Ich lasse diesmal weg mit der Versuchung, da habe ich schon mal drüber gepredigt. Es gibt noch jemand, Und da merkt man, welches Augenmerk, welche Blickrichtung Gott hat. Gott will wirklich die Nationen zu ihm zurückrufen. Und da heißt es von Abraham, denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung. Sein Same, Singulars, einer, das ist Jesus, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit bringt uns das Erbe. Gottes Gerechtigkeit können wir nicht selber in eigener Kraft uns aneignen, durch Gesetze oder sonst wie, sondern nur durch den Glauben. Amen. Durch den Glauben an das, was Jesus gesagt hat. Also Abraham sollte Erbe der Welt sein. Gott wollte seine Leute, ich sage es jetzt mal so, so positionieren, dass sie Einfluss auf die ganze Welt haben. Wir müssen da total anders denken, völlig anders denken. So anders, dass wir uns das kaum vorstellen können. Und jetzt kommt schon der letzte Punkt. Der letzte Punkt heißt, wir sind die Erben der Welt. Ich will euch das beweisen. Das muss wirklich bewiesen werden. Das sind nicht einfach so Floskeln, die ich jetzt sage und dann ist das so und ihr sagt Amen und dann sagt ihr, er hat was Tolles gesagt und das will ich jetzt einfach glauben. Das muss in unser Herz hineinkommen, das muss bewiesen werden aus der Schrift. Ganz klar, da gibt es eine ganz klare Beweisführung. Also Abraham und seiner Nachkommenschaft wurde die Verheißung gegeben, dass sie die Welt erben werden. Später klärt Paulus die Frage der Nachkommenschaft und macht das nochmal deutlich. Da heißt es nämlich im Galater 3, ebenso wie Abraham glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Wer von uns ist aus Glauben? Meldet euch mal. Klar, wir glauben. Wir sind nicht hier, weil wir das Gesetz gehalten haben, stimmt's? Weil wir zig Opfer gebracht haben oder so, sondern durch den Glauben. Und die, die glauben, die an Jesus glauben, die sind Abrahams Söhne. Und Abraham sollte der Erbe der Welt sein. Und was macht der Erbe der Welt mit dem, was er hat? Er vererbt das seinen Söhnen und Töchtern. Töchter sind auch gemeint. Aber es geht noch weiter. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Wovon? Von der Welt. Wir sollen die Nationen zum Erbe haben. Das hat Gott, der Vater, seinem Sohn versprochen. Fordere, also das muss man auch offensiv fordern. Nicht in falscher Demut darauf verzichten. Gott möchte wirklich so viel und so Großes tun. Und er möchte uns völlig neu positionieren. Und diese völlig neue Positionierung, die fängt an mit unserem Denken. Wenn wir Kinder sind, wir sind ja Kinder Gottes, stimmt's? Dann sind wir auch Erben. Amen. Sind wir Erben. Das ist eine ganz klare Beweisführung. Nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Alles, was Christus geerbt hat, die Nationen, ich will dir die Nationen zum Erbe geben. Wer hat das mitgeerbt? Versteht ihr das? Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Sonst können wir das nicht denken. Und Gott fordert von uns ein neues Denken. Ich komme zum letzten Punkt. Dieses neue Denken, dieses Bewusstsein, diese Offenbarung stellt der Heilige Geist wieder neu her in seiner Gemeinde. Somit positioniert er seine Gemeinde sich wieder neu und in neuer Kraft und nimmt ihre Stellung ein. Sie lebt nicht mehr einen lähmenden Fatalismus. Ach, das muss ja alles so kommen. Wir haben ja Endzeit, das kommt jetzt alles so. Nein, sondern sie macht sich auf, mit ganzer Kraft sich an der weltweiten Verkündigung des Evangeliums zu beteiligen. Sie glaubt, lebt und erlebt, also die Gemeinde, die Expansion des Reiches Gottes und überschreitet Grenzen. Und so musste Jabez auch beten. Das ist ja das Gebet des Jabez. Wisst ihr, Jabez, was das heißt? Schmerz. Muss ich mal vorstellen. Jabez heißt Schmerz. Seine Mutter hat ihn Jabez genannt, weil sie Schmerzen bei der Geburt hatte. So steht das in der Bibel. Und Name, der Name steht für Identität in der Bibel. Der Name ist die Identität. Deshalb ändert Gott auch manchmal Namen. Jakob wurde Israel. Er blieb nicht länger Jakob, er wurde Israel. Namen werden geändert. Und Jabez hieß Schmerz. Was für eine Identität. Schmerz, möchtest du Schmerz heißen? Das ist deine Identität, Schmerz. Überall, wo du aufkreuzt, gibt es Schmerzen. Aber Jabez hat gesagt, ey, nee, ich möchte diese Identität nicht mehr haben. Ich möchte nicht mehr so ein Typ sein. Schon ein neutestamentliches Denken irgendwie. Und er betet, Herr, dass du mein Gebiet erweitern mögest, geht dann noch weiter, und jedes Unglück von mir fernhieltest, dass du mein Gebiet erweitern mögest. Das heißt, er wollte Grenzen überschreiten, er wollte weitergehen, so wie mit dem Zaun, da geht man auch weiter. Manchmal sind da Grenzen, wie auch immer, manche springen rüber, manche müssen da reinschneiden und der Herr hilft uns. Grenzen überschreiten. Und wenn wir das beten, dann heißt es, und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Amen. Gott ließ kommen, sowas findet Gott gut. Mir fiel noch eine Geschichte ein. 1. Mose 35, glaube ich. Guckt nach. 1. Mose 35. Da steht die Geschichte, unter anderem die Geschichte, wie Rahel, die Frau des Jakobs, seine Lieblingsfrau, das war ja ziemlich chaotisch so mit seinen Frauen, und diese Lieblingsfrau, die er eigentlich haben wollte, er wollte ja eigentlich nur die eine haben, hinterher hat er vier gehabt. Das war eine ganz merkwürdige Geschichte. Aber diese eine, die bekam einen Sohn. Und als sie den Sohn bekommen sollte, lag sie im Sterben. War früher öfter so, dass Frauen bei der Geburt, gibt es auch heute noch, aber heute relativ wenig, Gott sei Dank, bei der Geburt der Kinder gestorben sind. Und sie merkte, dass es zu Ende geht mit ihr. Und sie nannte den Sohn Ben-Oni. Sohn meiner Trauer. Boah, Sohn meiner Trauer. Und dann kam Jakob. Und die Väter sind für Identität da. Väter sind Identitätsgeber. Sehr wichtig auch für uns als Väter, wirklich, was unsere Kinder betrifft. Wir geben den Kindern Identität. Und dann kam Jakob und er sagte, nein, der soll nicht Ben-Oni heißen, sondern Benjamin. Sohn des Glücks, Sohn der Freude. Was für Name. Benjamin, nicht Ben-Oni. Er änderte seine Identität. Und so müssen wir völlig neu denken. Ich möchte zum Abschluss etwas erzählen, was ich auch als wir letztens als Leiter zusammen waren und einen schönen Abend hatten, was ich auch da erzählt habe. Ich habe in der vorletzten Woche zwei Gespräche gehabt. Einmal, ich will das jetzt nicht zu sehr ausschmücken, mit einem Mann, den ich gar nicht kannte, aber ich kannte seinen Namen. Jemand anders hat diesem Mann meine Telefonnummer gegeben und wollte uns ein bisschen connecten. Und der Mann rief mich an, er heißt Robert Prahash, er hat auch ein Buch geschrieben, gibt es leider nur auf Englisch. Und er rief mich an und wollte sich mit mir treffen. Der war zufällig in Hamburg-Harburg. Und ich sage, okay, und dann haben wir abgemacht, wir treffen uns dann Dienstag um 10 Uhr morgens im Hauptbahnhof vor McDonald's. Das war mein Vorschlag. Ich denke, McDonald's kennt jeder. McDonald's-Logo, wenn man das sieht von Weitem, da kann man sich gut treffen. Und er sagte, gibt es denn da McDonald's? Ja, ich sage, ich wusste ja, dass es das gibt, da treffen wir uns. Okay, bin ich hingefahren. Und ich hatte auf dem Bild, auf dem Buch, da war ein Bild von ihm drin, habe ich schon gesehen, war ein junger Mann. Und dann kam da ein Typ an. Ich denke, ey, das könnte sein, total jung. Ich sah, der sah mir aus wie 25, 26. Und ich sage, Robert, yes, I'm Robert. Und er sagt, ey, so you are so young. Ja, sagte, er wäre aber schon 34. Also er war ein bisschen älter, als wie ich ihn geschätzt habe. Und der hat mir, sind dann zu McDonald's reingegangen, haben mit Kaffee getrunken, haben da stundenlang gesessen, zusammen gebetet. Und der hat mir so starke Stories erzählt. Er dient, ist ein Amerikaner, kommt aus Kansas City und dient, hat eine indische Frau geheiratet und dient in Mumbai, ehemals Bombay. Eine Stadt mit 24 Millionen Menschen. 24 Millionen Menschen. Und er erzählt, was Gott da tut. In Indien gibt es Verfolgung, aber in den Städten geht es noch einigermaßen, in den großen Städten. Das ist nicht ganz so schlimm. Und dann hat Randy Clark hat ein prophetisches Wort für ihn gehabt, hat für ihn gebetet, als er mal in Kansas City war und hat gesagt, du sollst zu Hunderttausenden Moslems sprechen und die werden zum Glauben kommen. Hunderttausende. Und jetzt hat er einen Dienst in Afghanistan, im Iran und im Irak und das erfüllt sich. Die kommen zu Tausenden teilweise zum Glauben, Tausende. Und deswegen war er auch in Hamburg, weil da viele Moslems sind, die er kennt. Und den hat er gedient und dann wollte er zurück nach Kansas City. Und der sagte mir, jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, der sagte mir dann, wir haben noch gebetet bei McDonald's drin. Die Leute haben ein bisschen blöd geguckt, war uns völlig egal. Wir haben gebetet, wir haben McDonald's gesegnet. Also wenn das jetzt noch ein bisschen besser schmeckt, dann war das unser Gebet. Okay, und dann hat er mir gesagt, so ungefähr jetzt, Michael, Wir müssen groß denken, wir müssen jedes kleine Denken, jedes Schauen auf Äußerlichkeiten und wie ich gesagt habe, so das Streiten um die Schatten beiseite legen. Wir kommen mit dem alten Denken nicht mehr weiter. Wir können nicht mehr in den Kategorien der 90er Jahre denken. Gott will so viel Großes, so viel mehr tun und das fängt mit unserem Denken an. Und dann war ich 2 Tage später, war ich mit unserem Präses Johannes Justus und seinem Vizepräses Frank Uphoff hier im Fürsthof waren wir essen. War wunderbar, wir waren von 12 oder 12:30 bis 16, 16:30 Uhr dort, haben da so einen abgeschlossenen Raum. Johannes hat für jeden von uns noch einen prophetischen Eindruck gehabt. Und dann sagte er zum Schluss zu mir, Michael, fast wortwörtlich, was dieser Robert zu mir sagte, Michael, wir müssen anders denken. Sag all deinen Leuten, überall in der Region, überall wo du bist. Und das ist auch so in meinem Herzen schon länger. Das war jetzt nichts Neues. Ich plapper das nicht einfach nach. Das würde ich nie machen. Das ist in meinem Herzen. Wir müssen neu denken. Lass das Kleine denken. Hört auf, dieses Klein-Klein zu denken. Denk groß und weit, wie wir es auch in unserer Vision haben. Amen. Und da möchte ich jetzt zum Schluss noch ein Bibelwort lesen. Das steht in Römer 12, Vers 2. Da heißt es, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt, hier steht das Wort, das griechische Wort Metamorphosis, also totale Veränderung, totale Veränderung. Werdet verwandelt, jetzt könnte man auch sagen, wiederhergestellt, das ist ja auch eine Art Verwandlung. Durch die Erneuerung des Denkens, wie es wörtlich heißt. Wie werden wir verwandelt? Nicht einfach so. Es fängt mit unserem Denken an. Durch die Erneuerung des Denkens werdet ihr verwandelt, nur dadurch. Also wir müssen neu denken, sonst werden wir nicht verwandelt. Wenn wir an dem alten Denken festhalten, werden wir nicht verwandelt. Dann bleibt das auch so, dann bleibt der Status quo. Das bezieht sich auf die Gemeinde Jesu weltweit, das bezieht sich auf uns als Ortsgemeinde, bezieht sich auf jeden Einzelnen von uns, auf jeden Einzelnen. Dann wirst du verwandelt. Du musst ein neues Denken zulassen. Das Evangelium bleibt immer gleich, das verändert sich nicht. Aber wie Gott sich heute bewegt, verändert sich total. Und dann geht es noch weiter. Damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wie können wir prüfen, was Gottes Wille ist? Wodurch können wir das prüfen? Durch die Erneuerung des Denkens. Nur wenn wir neu denken, können wir prüfen, was der Wille Gottes ist. Mit dem alten Denken können wir nicht, weil Gott heute andere Dinge anders gemacht haben will, als vor einem Jahr vielleicht. Wir müssen da wirklich mit dem Herrn unterwegs sein. Und dann wird die Zeit der Wiederherstellung hier anbrechen. Amen. Und das möchte ich euch gerne mitteilen. Und ich möchte für uns beten. Wir werden gleich noch mehr hören. Das hat auch damit zu tun. Und wer das möchte, wer dies wirklich möchte, von Herzen möchte, wir wissen nicht, was kommt. Wir haben das auch durch diesen geistlichen Eindruck von Werner gehört. Wir wissen nicht genau, was kommt. Ich weiß auch einiges nicht, habe ich ja gesagt, was kommen kann oder auch nicht. Weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass die Zeiten der Wiederherstellung kommen und dass Gott das möchte, dass er seine Gemeinde wiederherstellt und dass seine Gemeinde wie dieser Baum hell strahlt, aber voll in Blüte ist, volle Blätter hat. Amen. Und wer das möchte, bitte ich aufzustehen. Und ich möchte für uns beten. Einfach nur ein kurzes Gebet sprechen, aber erinnert euch, was in der Bibel geschrieben steht, als Jabez war ja auch nur ein kurzes Gebet, als er gebetet hat. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hat. Halleluja, Herr. Und so bitte ich dich für mich und für meine Geschwister, Herr. Wir sind aufgestanden, weil wir sagen, ja, Herr, wir wollen das. Wir wollen neu denken. Herr, und ich weiß selber nicht genau, was alles kommt. Aber ich weiß, Herr, dass gute Dinge kommen für uns. Wenn auch schlimme Dinge zusätzlich passieren, für uns als Gemeinde kommen gute Dinge. Und du möchtest uns völlig neu positionieren, Herr, in dieser Welt, in unserer Stadt, wo wir herkommen, egal wo wir herkommen, in unserem Dienst, egal welchen Dienst wir haben. Herr, du möchtest uns deine Power geben und deine Salbung geben, Herr. Und Herr, ich proklamiere, ich bete und bitte und proklamiere gleichzeitig, dass diese Gemeinde so in Blüte steht, wie du es haben möchtest. Dass sie nicht, dass da nicht mehr kahle Stellen sind, wie zur Zeit noch sind, sondern dass er voll in Blüte ist, Herr. Der Baum, die Gemeinde, voll in Blüte ist. Halleluja. Und ich weiß, Herr, dass große Dinge kommen, Herr. Und das war prophetisch, was die Brüder mir gesagt haben. Das war prophetisch und wichtig, Herr, und ich bitte, dass wir das wirklich, Herr, dieses neue Denken in unser Herz aufnehmen und dass du uns total transformieren kannst. Halleluja. Im Namen Jesus soll es geschehen. Sag mal laut Amen. Halleluja. Halleluja. Und jetzt möchte ich gerne Ocke und Hendrik nach vorne bitten.